NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Die aktuelle Lage in Gaza und die deutsche Haltung zu Israel schätzen gleich unsere Korrespondenten in Tel Aviv und Gaza ein. Bundeskanzler Merz sieht kaum Chancen für einen Waffenstillstand in der Ukraine. Anstrengungen müssten verstärkt werden, damit die Ukraine sich weiter verteidigen kann. Morgen besucht der ukrainische Präsident Selenskyj Berlin. Und die Hauptstadt will die Olympischen Sommerspiele nach Deutschland holen, zusammen mit mehreren Bundesländern, unter anderem auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Das sind einige der Themen in der kommenden halben Stunde. Zur aktuellen Lage in Gaza habe ich mit gleich zwei Korrespondenten der ARD gesprochen. Zum einen mit Julio Segador in Tel Aviv und mit Tim Aßmann im Hauptstadtstudio, der aber auch lange Korrespondent in Israel gewesen ist.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, und hallo zurück aus Berlin.
Fangen wir mit Ihnen an, Herr Segador. Wie werden denn diese ungewohnt deutlichen Worte des deutschen Bundeskanzlers in der Öffentlichkeit in Israel, aber auch in der Politik aufgenommen?
Also die erste Kritik, die gab es ja bereits gestern und da war eigentlich in den Medien hier noch nicht zu lesen. Es beginnt jetzt so ein bisschen, dass man die ersten Videos auch von den Aussagen von Friedrich Merz hier zeigt in der Öffentlichkeit, in verschiedenen TV-Stationen. Die Regierung selber hat sich noch nicht dazu geäußert und ich gehe davon aus, dass sich so schnell die Regierung dazu auch nicht äußern wird. Möglicherweise der Außenminister, weil ja auch Wadifuhl, der deutsche Außenminister, sich jetzt geäußert hat. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich und das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Deutschland eben immer noch ein Staat ist, der sehr, sehr eng an Israel-Seite steht. Es wird ja auch immer trotz der Kritik gesagt, auch Friedrich Merz hat das ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass es nach wie vor Staatsräson ist, dass man an der Seite Israels steht und dass natürlich Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Dann aber die Kritik. Ich persönlich glaube, dass man hier in Israel froh ist, dass die Kritik nicht deutlicher ausgefallen ist. Da gab es vor allem in der vergangenen Woche ja ganz andere Töne, vor allem aus Madrid und aus Paris. In Madrid, wo ja der spanische Ministerpräsident Sanchez das Wort Genozid auch in den Mund genommen hat im Parlament. Also man ist, glaube ich, froh, dass da nichts Schärferes aus Deutschland gekommen ist und lässt es dabei auch bewenden.
Die Frage nach Berlin, Herr Aßmann, weiß man denn, wieso Friedrich Merz jetzt so offen Kritik an Israel übt, obwohl es vielleicht ja sogar noch hätte schärfer sein können? Weil Vorwürfe gibt es gegen Benjamin Netanyahu und seine Regierung ja durchaus schon länger. Der Internationale Strafgerichtshof zum Beispiel hat ihn auch angeklagt.
Ja, ich glaube, es ist eine Gesamtlage entstanden am Wochenende, die Friedrich Merz dann letztlich dazu veranlasst hat, sich jetzt so zu äußern, wie er das getan hat. Schärfer, als er das bisher getan hat, schärfer als auch irgendein deutscher Regierungschef vor ihm. Verschiedene Sachen sind da, glaube ich, zusammengekommen. Das eine ist der Druck europäischer Partner, die eben Sanktionen gegen Israel erwägen oder fordern und möchten, dass Deutschland hier sich beteiligt. Das andere ist auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Deutschen gegen das israelische Vorgehen aktuell im Gazastreifen. Dann kommt hinzu, dass auch im Regierungslager von Seiten der SPD es ja nun immer mehr Stimmen gibt, immer zahlreichere und lautere Stimmen, die Konsequenzen in der deutschen Regierungspolitik gegenüber Israel fordern, Stichwort Waffenembargo. Und schließlich, so ist zu hören, waren es auch noch Vorfälle vom vergangenen Wochenende im Gazastreifen, die Merz betroffen und auch persönlich betroffen gemacht haben. Unter anderem der Fall einer palästinensischen Ärztin, die 9 ihrer 10 Kinder bei einem Angriff in Gaza verloren hat. All das führte wohl dazu, dass Friedrich Merz sich am gestrigen Tag anders äußern wollte als eben zuvor und das dann auch getan hat.
Und wenn wir noch mal zur israelischen Strategie kommen, wie sieht die denn aus, wenn wir auch von einer neuen Hilfsorganisation hören, die von Israel und den USA unterstützt wird, die hunderttausende Menschen in Gaza versorgen soll, aber hoch umstritten ist und deren Direktor selbst hingeworfen hat?
Also ich denke, Israels Strategie, vor allem jetzt auch, nachdem es ja wirklich weltweit sehr, sehr heftige Kritik gibt, ist, dass man jetzt wirklich sehr, sehr schnell die Kriegsziele erreicht. Die Kriegsziele, die da lauten, die Hamas, die Terrororganisation zu zerschlagen und auch die Geiseln zu befreien. Und es ist ja von Anfang an die Taktik und auch das Vorgehen von Benjamin Netanyahu und auch vom israelischen Militär, dass man eben versucht, mit hohem militärischen Druck diese Kriegsziele zu erreichen. Und jetzt wird dann nochmal sozusagen nachjustiert. Man versucht jetzt noch mehr Druck militärisch auszuüben, wobei das wirklich insofern fraglich ist, weil von der Gegenseite, von der Hamas, dann nicht mehr viel kommt. Aber es ist das Kriegsziel und Er hat ja gesagt, oder beziehungsweise das israelische Militär hat ja in den letzten Tagen klar gesagt, sie wollen jetzt wirklich 3/4 des Gazastreifens besetzen, wollen die Bevölkerung, wie es dann auch Benjamin Netanyahu gesagt hat, in eine sterile Zone im Südwesten des Gazastreifens bringen, damit sie da freie Hand haben und damit sie dann auch ja dieses Kriegsziel, die Zerschlagung der Hamas erreichen. Sie haben diese neue Hilfsorganisation, die jetzt da ja wie aus dem Hut gezaubert wurde in den vergangenen Wochen und Monaten benannt. Da geht es um die Gaza Humanitarian Foundation, eine Stiftung, die im Februar in Genf gegründet wurde. Das ist sehr, sehr intransparent. Man weiß gar nicht genau, wer eigentlich die Finanziers sind dieser Stiftung. Tatsache ist, sie hat heute begonnen, dass sie die ersten Verteilerzentren in Betrieb genommen hat. Das erste in Rafah, ein zweites soll heute noch im Laufe des Tages eröffnet werden. Man hofft von Seiten der Stiftung, dass man eben mit diesen Verteilerzentren rund 300.000 Menschen mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten versorgt. Allerdings, wenn man sieht, dass 4 dieser Verteilerzentren eröffnet werden sollen, dann kommt man natürlich nur auf ca. 1,2 Millionen Menschen. Also rein rechnerisch kann hier die Bevölkerung in Gaza gar nicht erreicht werden, die Gesamtbevölkerung. Und das ist eben auch die Kritik, die es vor allem von den Vereinten Nationen gibt, heute auch wieder geäußert, dass das Ganze eigentlich nur eine Ablenkung sei, um bestimmte Kriegsziele eben zu erreichen, dass man über diese Verteilerzentren die Bevölkerung auch in bestimmte Regionen bringt, weil die angewiesen sind, dorthin zu gehen. Also es ist nicht so, dass man die Hilfsgüter zu den Menschen bringt, sondern die Menschen müssen ab sofort eben zu diesen Verteilerzentren gehen. Wir haben jetzt schon die ersten Bilder gesehen, westlich von Rafah hat so ein Verteilerzentrum die Arbeit aufgenommen und da waren lange Schlangen zu sehen. Die Menschen haben die ersten Pakete bekommen. Was ist da drin? Nudeln, Bohnen, Mehl, Salz, Sesampaste und Reis. Und sie haben sich auch drum gestritten. Man hat das deutlich gesehen auf den Bildern in den sozialen Medien. Es hat erste Schießereien auch gegeben. Also man muss abwarten, ob wirklich das Ganze zum Erfolg führt. Aber da ist wirklich sind sehr viele Fragezeichen angebracht.
Jetzt haben wir gerade aus Israel gehört, dass Zeit natürlich auch ein Thema ist. Herr Aßmann, wenn wir auch bei der Zeit bleiben, welche konkreten politischen oder auch diplomatischen Konsequenzen könnten denn jetzt aus der deutschen Kritik an Israel folgen? Also in Bezug auf Waffenlieferungen oder auch Hilfsgelder, wenn wir eben auch sehen, Zeit ist immer ein Faktor und das zieht sich alles bis hierhin schon.
Also in der Theorie ist natürlich vieles denkbar, denn die deutsch-israelischen Beziehungen sind vielfältig. Aber konkret geredet, denke ich, wird vor allem über zwei Felder. Das eine wären eben gemeinsame Sanktionen mit europäischen oder internationalen Partnern. Kanada, auch Frankreich, Großbritannien haben da schon einen Vorstoß gemacht. Spanien treibt die Idee eines internationalen Waffenembargos voran. Dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, das Partnerschaftsabkommen auf europäischer Ebene auszusetzen. Sowas alles könnte Deutschland aktiv sich daran beteiligen oder eben es aber auch nicht mehr blockieren. Das wären Möglichkeiten. Konkret diskutiert wird natürlich öffentlich und auch im politischen Berlin, denke ich, auch sehr konkret zum Teil eben die Frage eines Waffenembargos. Also ein kompletter Exportstopp von deutschen Rüstungsgütern nach Israel oder eben ein Teilexportstopp von Rüstungsgütern, die konkret im Gaza-Krieg verwendet werden könnten. Allerdings, wenn man da ins praktische Feld guckt, dann könnte das zumindest von dem, was zuletzt wohl dem Vernehmen nachgeliefert wurde, schon ziemlich viel betreffen. Was aber nicht diskutiert wird eben, ist eben ein komplettes Einfrieren der Beziehungen oder so. Das wird nicht passieren. Ich denke, jetzt ist man im politischen Berlin auch noch in der Phase, wo man auf ein Einlenken in Jerusalem hofft, wo man darauf hofft und darauf setzt, dass diese schärferen Äußerungen, die jetzt zu hören sind von Friedrich Merz und anderen, dass die zu einem Einlenken in Jerusalem führen.
Die Frage geben wir natürlich sofort weiter nach Israel. Wie groß ist denn der deutsche Einfluss? Also ist es tatsächlich möglich, dass es ein Einlenken geben kann oder würden eben sowas wie ein Waffenembargo dann auch was auslösen?
Ich will es mal so ausdrücken, man registriert hier in Israel schon, dass der Druck natürlich größer wird. Und wenn ich Aussagen des früheren israelischen Botschafters in den USA, Michael Oren, mir vor Augen halte, der gesagt hat, die ganze Welt ist gegen uns, nur noch die USA sind an unserer Seite, dann wird das natürlich schon registriert. Und ich glaube, was ich eingangs ja gesagt habe, dass jetzt auch der Zeitfaktor wichtiger wird, dass man jetzt wirklich aufs Tempo drückt und sagt, wir müssen jetzt in den nächsten 2 Monaten unsere Kriegsziele erreichen. Das ist sicherlich auch diesem internationalen Druck geschuldet. Ob es wirklich ein Einlenken gibt, ob Benjamin Netanyahu von seinen Kriegszielen, die er vom ersten Tag an sehr, sehr klar formuliert hat, wirklich abrückt, das bezweifle ich.
Und Abschlussfrage nach Berlin. Wie wird denn gewährleistet, auch von Friedrich Merz, dem Kanzler, dass Deutschland eben weiter eine besondere Verantwortung für Israel hat, aber es auch eine Partnerschaft bleiben kann, Herr Aßmann?
Das ist aus meiner Sicht nicht gefährdet. Das will Friedrich Merz nicht. Er will diese Partnerschaft nicht in der Substanz gefährden. Er möchte aber, dass Israel im Gazastreifen anders vorgeht und er hofft darauf, dass die Regierung Netanyahu das jetzt eben auch tut. Wenn sie es nicht tut, könnte es sein, dass Deutschland Maßnahmen ergreift, aber keine, die wirklich die Beziehungen zu Israel in der Substanz und nachhaltig gefährden würden. Nicht aus Sicht von Friedrich Merz.
Soweit die Einschätzungen unserer Korrespondenten aus Tel Aviv und Berlin in den Themen des Tages. Auch Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat Kritik daran geübt, dass Israel sich nicht mehr an die Grundprinzipien der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union hält. Die Eskalation und der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten im Gazastreifen seien unter humanitärem und internationalem Recht nicht zu rechtfertigen. Die Ausweitung der israelischen Militäreinsätze, bei denen zivile Infrastrukturen ins Visier genommen würden, seien abscheulich, so von der Leyen weiter. Sie fordert sofortige Hilfslieferungen an Gaza. Wir kommen zu einem weiteren außenpolitischen Thema von Kanzler Merz. Er ist ja heute in Finnland und trifft dort gleich auf mehrere europäische Regierungschefs. Sie alle eint nach wie vor die Frage, wie geht's weiter mit der Ukraine? Der deutsche Bundeskanzler unterstreicht die enge Verbindung zu Kiew. Nur zu viel Optimismus kann er auch heute nicht ausstrahlen. Unsere Korrespondentin Sophie Donges berichtet.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Soweit ein Bericht von Sophie Donges. Der deutsche Außenminister Wadephul führt über die weitere Unterstützung der Ukraine morgen Gespräche in Washington. Er wird dabei seinen US-Kollegen Rubio treffen. Schon vorab hat er aber noch einmal betont:
Wir müssen einfach dafür sorgen oder eine Situation herbeiführen, wo die Ukraine nicht ständig mit mindestens einem Arm, der gefesselt auf dem Rücken ist, sich verteidigen muss gegen ja nach wie vor den völlig ungerechtfertigten, andauernden Angriff Russlands. Und deswegen ist diese Maßnahme richtig.
Sagt der deutsche Außenminister. Kanzler Merz hatte gestern erklärt, die westlichen Verbündeten würden keine Reichweitenbeschränkung mehr für die Ukraine für gelieferte Waffen aufstellen. Heute konkretisierte er dann nochmal, das Thema Reichweitenbegrenzung habe vor einigen Monaten und einigen Jahren mal eine Rolle gespielt. Die westlichen Länder hätten diese Auflagen längst aufgegeben. Insofern habe er gestern in Berlin etwas beschrieben, was schon seit Monaten geschehe. Dazu die Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung. Sie ist Programmleiterin internationale Politik bei der Körber-Stiftung. Und ich habe Sie gefragt, also ist das wirklich gar nichts Neues?
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskyjs in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen und es ist natürlich auch in einer gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Sie meinen zwischen Russland und Deutschland?
Oder? Auch wenn der deutsche Kanzler eben sagt, er glaubt nicht, dass es ein Interesse gibt und deswegen muss man die Ukraine weiter unterstützen. Also nimmt man da einfach auch schon was vorweg von Friedensverhandlungen, von möglichen Friedensverhandlungen?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es mit einer Hinhaltetaktik aus Moskau zu tun. Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Und Frau Pagung, vielleicht zuletzt nochmal am Anfang anknüpfend. Ist denn jetzt die Ausweitung der Reichweite westlicher Waffen für die Ukraine militärisch entscheidend oder sind es andere Faktoren, also wie die Luftverteidigung oder auch Nachschub?
Also es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor, sondern es sind eben ganz viele Puzzlestücke, die der Ukraine ermöglichen, sich erfolgreich zu verteidigen. Dazu gehört es eben auch, dass man militärische Knotenpunkte, Logistikzentren auf russischem Territorium angreifen kann. Dazu gehören natürlich aber auch viele andere Aspekte. Dann ist vielleicht ein bisschen mehr die Brot- und Butter-Themen. Wie viel kann Europa an Munition, an Artilleriegeschossen an die Ukraine liefern, um sie eben nachhaltig zu unterstützen und ukrainischen Widerstand aufrechtzuerhalten. Also es ist wirklich sozusagen ein breites Puzzle und es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung. Sie ist Programmleiterin Internationale Politik bei der Körperstiftung. Wir schauen noch auf deutsche Themen. In Leipzig hat heute der 129. Deutsche Ärztetag begonnen. Bis Freitag werden Gesundheitsthemen diskutiert und auch über die Gesundheitspolitik der neuen Regierung. Die Eröffnungsveranstaltung, an der auch Bundesgesundheitsministerin Wagen teilgenommen hat, fand in der Leipziger Nikolaikirche statt. Und sie hat bei ihrem ersten Zusammentreffen mit dem Ärzteparlament auch nochmal dafür geworben, dass Patienten und Patientinnen zunächst bei Beschwerden immer den Hausarzt konsultieren sollten. Silvia Stadler berichtet.
Freundliche Signale auf beiden Seiten. Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe zu den anstehenden Reformen, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt wiederum lobte ausdrücklich, dass die Politik die Meinung der Praxisärzte und der ärztlichen Selbstverwaltung einbeziehen will.
Ohne ihre Perspektive sind Reformen bestenfalls gut gemeint, aber nur wirklich selten gut gemacht. Bei einigen ihrer Vorgänger ging diese Erkenntnis ein längerer Erfahrungsprozess voraus. Ich bin froh, dass wir uns diesen Umweg sparen können.
Ein Vorhaben der Koalition ist das verbindliche Primärarztsystem, Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Das wird eine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, die zielgerichtete Patientensteuerung durch ein verbindliches Primärarztsystem. Unser Ziel, die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Terminvermittlung zur fachärztlichen Weiterbehandlung.
Die Anregung dazu kam bereits vom Ärztetag in Mainz vor einem Jahr. Doch unerwünschte Nebenwirkungen sollten vermieden werden, so Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Das, was wir nicht wollen, über eine verpflichtende primäre Ansteuerung des Hausarztes fachärztliche Behandlung zu vermeiden oder zu verunmöglichen, das ist damit nicht gemeint. Es soll auch eine freie Arztwahl bestehen bleiben. Der Patient soll sich entscheiden können zwischen dem einen oder anderen Hausarzt.
250 Delegierte aus allen Bundesländern sind zum Ärztetag angereist und werden als eine Art Ärzteparlament wichtige Themen beraten und beschließen. Ihre Erwartungen sind hoch.
Also ich komme aus Bayern, bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und mir ist besonders wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Austausch haben. Ja, dann die Stellungnahmen zum Primärarztsystem. Da freue ich mich auf eine breite Diskussion.
Aktuelles Thema ist das Wichtigste sicherlich die neue Gebührenordnung für Ärzte, weil wir auf die neue Gebührenordnung schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren warten.
Baden-Württemberg. Mir als Frau ist ganz wichtig, dass wir Stellung beziehen zum Paragraph 218. Ich finde, Schwangerschaftsabbruch darf nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden im Jahr 2025.
Auch das ein Thema auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der bis Freitag im Leipziger Kongresszentrum tagt.
2036, 40 oder 44? Das Datum steht noch nicht fest, aber heute gab es auch einen neuen Anlauf für Olympische Sommerspiele in der Hauptstadt. Berlin Plus. Mit Partnern zusammen will man punkten. München und Köln zeigen ja ebenfalls Interesse, das sportliche Großereignis auszutragen. Jan Menzel über die heutige Vorstellung der Kampagne, die ja auch Rückhalt in der Bevölkerung braucht.
Berlin habe eine Strahlkraft wie keine andere deutsche Stadt. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner gibt sich zum Auftakt der Bewerbung im Olympiastadion selbstbewusst. Zumal Berlin nicht alleine antritt. Mit Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen habe man starke Partner. Der regierende Bürgermeister verspricht nachhaltige Spiele und ein Investitionsprogramm, von dem der gesamte Nordosten profitieren werde. Große Unterstützung kommt vom direkten Nachbarn. Der Brandenburger Landtag habe sich einstimmig hinter die Bewerbung gestellt, erklärt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sein Bundesland würde sich gerne mit der Regattastrecke in Brandenburg-Havel beteiligen, während Kiel und Rostock ihre Erfahrung als Austragungsorte von Segelwettbewerben ins Feld führen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig spricht vom großen Traum Olympia und nur wer an den Start gehe, könne auch im Ziel einlaufen. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, betont, bei Olympia gehe es nicht nur um Sport, sondern auch um Frieden und Fairness. Für Sachsens Innen- und Sportminister Armin Schuster, der für Leipzig als Wettkampfstandort wirbt, sind Olympische und Paralympische Spiele, angeführt von Berlin, ein so wörtlich deutsches Gemeinschaftswerk. Allerdings ist Berlin nicht der einzige deutsche Bewerber. Auch München, Hamburg und das Ruhrgebiet wollen die Spiele austragen.
Ein Bericht von Jan Menzel aus Berlin und soweit die Themen des Tages. Ende.